Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Naturgewalten legen den Flugverkehr in Nord- und Westeuropa lahm. Wegen Eyjafjallajökull, dem isländischen Gletschervulkan, wird der Luftraum gesperrt. Auch die Swiss streicht zahlreiche Flüge. Dann, kritisieren kostet nichts, klagen aber schon. Weshalb Marcel Ospel und die anderen UBS-Verantwortlichen kaum vor Gericht landen werden. Verfassungsmäßig oder nicht, weshalb das Bundesamt für Migration über gewisse Haltungen mit dem Islamischen Zentralrat reden will. Und Vision du Réel, das andere Schweizer Filmfestival mit internationaler Ausstrahlung. Was Locarno für Spielfilme ist, ist Nyon für Dokumentarfilme. Für den Grosserfolg des Filmfestivals in Nyon ist das Ehepaar Jean Perret und Gabriela Bussmann verantwortlich. Zu Beginn ihres letzten Festivaljahrs schauen sie zurück und vorwärts im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
Der Auswurf von Vulkanasche auf Island führt dazu, dass über großen Teilen Nord- und Westeuropas der Luftraum gesperrt ist. In Großbritannien bleibt er von 13 bis voraussichtlich 19 Uhr Schweizer Zeit gesperrt. Auch die Behörden in Irland, Norwegen, Dänemark, Belgien und den Niederlanden schließen den Luftraum oder haben das bereits getan. Teilverbote gibt es in Schweden, Deutschland und Frankreich. In Zürich wurden am Vormittag mehr als 20 Verbindungen mit Großbritannien, Irland und Norwegen gestrichen, in Genf über 30. Der isländische Vulkan unter dem Eyjafjallagletscher hat am Morgen weitere riesige Mengen Asche in die Luft ausgestoßen. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Westen Chinas warten Tausende von Verletzten auf Hilfe. Das abgelegene und 4000 Meter hochgelegene Gebiet ist kaum erreichbar wegen zerstörter Straßen. Der nächstgelegene Flugplatz ist 12 Fahrstunden entfernt. Es fehlt an medizinischem Material, viele Verletzte seien ohne jede Hilfe, berichteten Einwohner. Laut den Medien wurden bis jetzt 617 Tote gezählt. Etwa 15.000 Gebäude seien eingestürzt, auch viele Schulen. Und mehr als 100.000 Menschen sind obdachlos. Die Armee verlegte 5.000 Soldaten ins Unglücksgebiet. Der Fraktionspräsident der Sozialdemokraten im baden-württembergischen Landtag, Klaus Schmiedl, hat sich dafür entschuldigt, dass er die Schweiz gestern einen Schurkenstaat nannte. Vor dem Landesparlament in Stuttgart bedauerte Schmiedl diese Formulierung und nahm sie zurück. Seine Kritik am Schweizer Bankgeheimnis, dass auch Steuerhinterziehern nütze, hält der SPD-Politiker aber aufrecht. Bei den Zürcher Medienkonzernen Tamedia und NZZ werden die Beteiligungen an Zeitungen neu geregelt. Die NZZ übernimmt von Tamedia die Thurgauer Zeitung. Der Thurgauer Regierungspräsident Graf wirft Tamedia vor, der Konzern habe seine Zusagen nicht erfüllt, im Kanton die Medienvielfalt und den Standort Frauenfeld zu erhalten. Im Gegenzug gehen die Beteiligungen an den Zürcher Landzeitungen wie der Zürichsee-Zeitung von der NZZ an Tamedia über. In der Schweiz ist der Stromverbrauch im letzten Jahr um 2% zurückgegangen auf 57 Milliarden Kilowattstunden. Wie das Bundesamt für Energie mitteilt, kamen letztes Jahr 52 Milliarden Kilowattstunden aus dem Ausland. Etwas mehr wurde exportiert. 56% des Stroms kamen aus Wasserkraft und 39% aus Kernkraftwerken. Der Basler Pharmakonzern Roche hat den Umsatz im ersten Quartal gesteigert, um 6% auf 12 Milliarden Franken. Roche wachse damit schneller als der Gesamtmarkt, betont Konzernchef Severin Schwan. 118 Millionen Fahrgäste haben die Schweizer Postautos im letzten Jahr transportiert. Das sind 3,3 Millionen mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen Postauto schrieb zum 12. Mal hintereinander einen Gewinn. Dieser lag bei 27 Millionen Franken. Zudem schuf Postauto fast 250 Stellen und bot noch einmal 4% mehr Leistung an. Die Regierung des Kantons Solothurn will Klarheit über eine Reihe von Pannen im Verfahren gegen den sogenannten Schlafzimmerräuber. Verschiedene Medien haben kürzlich aufgedeckt, dass Akten zum Fall des Schlafzimmerräubers verloren gegangen sind. Die Solothurner Regierung verlangt von der Staatsanwaltschaft bis Ende Monat einen Bericht. Der Mann hatte während der 90er Jahre verschiedene Überfälle verübt und Leute geknebelt. 1995 wurde er vom Solothurner Kriminalgericht zu einer Zuchthausstrafe von 15 Jahren verurteilt. Da das Urteil nicht im Amtsblatt veröffentlicht wurde, ist die Strafe jedoch nie rechtskräftig geworden. Der Mann sitzt zurzeit im Gefängnis wegen Straftaten, die er im Kanton Thurgau verübt hat. Im Alter von 88 Jahren ist im aargauischen Muri die Schweizer Lyrikerin Erika Burkhardt gestorben. Das bestätigt ihr Ehemann, der Schriftsteller Ernst Halter. Die Aargauerin Erika Burkhardt war ursprünglich Primarlehrerin. Sie schrieb Gedichtbände, Romane und Aufzeichnungen. Vor einem Jahr erschien ihr letzter Gedichtband mit dem Titel Geheimbrief. Erika Burkhardt wurde international wahrgenommen. Sie erhielt für ihr Werk zahlreiche Preise, so den Gottfried-Keller-Preis und den Großen Preis der Schweizerischen Schiller-Stiftung. In Zürich hat der Prozess gegen vier ehemalige Mitarbeiterinnen des Zürcher Pflegeheims Entlisberg begonnen. Sie müssen sich vor dem Bezirksgericht verantworten, weil sie betagte und teils demente Patienten mit dem Handy gefilmt hatten. Zwei der Angeklagten sagten nun aus, dass sie ihre Taten zutiefst bereuten. Eine dritte Frau fehlt unentschuldigt, die vierte erklärte sich nicht verhandlungsfähig. Das Urteil wird voraussichtlich morgen Freitag gefällt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Die Asche fliegt, aber keine Flugzeuge mehr über Nord- und Westeuropa. Die Flugzeuge stehen am Boden.
Am schlimmsten können auch die Triebwerke ausfallen. Und darum ist es nicht möglich, durch solche Wolken zu fliegen.
Unsere Korrespondenten berichten aus den betroffenen Gebieten. Dann Asche übers Haupt bei der UBS und dann Schwamm drüber. Was nun mit der alten UBS-Führung geschieht. Dann erklären wir, warum der Islamische Zentralrat nun auch den Bund nervös macht, warum die Hisbollah die USA beunruhigt und wie ein Ehepaar ein Dokumentarfilmfestival zu internationalem Ruhm gebracht hat. Die Vision du Réel in Nyon, dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.938 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.43,51 gehandelt und der Dollar zu 1.05,99. Das Wetter. Im Norden ist es wechselnd bewölkt mit Regen, sonnigen Abschnitten und 13 Grad. Im Süden ist es teilweise sonnig bei 17 Grad, allerdings sind auch örtlich Schauer möglich. Morgen Freitag ist es im Norden zeitweise und im Süden überwiegend sonnig. Schauer gibt es nur noch vereinzelt. Am Samstag ist es im Norden überwiegend sonnig, im Westen gehen am Abend Schauer nieder, im Süden gibt es teilweise Sonne und einige Regengüsse. Am Sonntag ist es auch im Norden nur noch teilweise sonnig und zum Teil gehen Schauer nieder. Die Temperatur liegt zwischen 14 und 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Diekten und dem Belchentunnel stockend der Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs.
Der Vulkanausbruch auf Island führt zu einem Chaos im Flugverkehr. Die Asche hat den Himmel nicht nur über Island, sondern auch über großen Teilen Nord- und Westeuropas vernebelt. So sind etwa alle Londoner Flughäfen geschlossen. Und der Vulkan auf Island speit immer noch Feuer und Asche. Unsere Korrespondenten berichten. Zuerst zu Bruno Kaufmann in Stockholm.
Im Süden Islands ist die Rauchsäule über dem Eyjafjallgletscher mittlerweile 10 Kilometer hoch. 24 Stunden nach der größten Eruption seit Jahrzehnten ist ein Teil des 5 größten isländischen Gletschers abgeschmolzen. Das Schmelzwasser hat weite Teile des Umlandes überschwemmt. Sicherheitskräfte haben Straßendämme mit Baggern aufgebrochen und Brücken abgebaut, um Schlimmeres zu verhindern. Die Bevölkerung der umliegenden Höfe und Dörfer wurde evakuiert. Eine Lava-Asche-Wolke ist in der vergangenen Nacht über den Nordatlantik nach Europa getrieben. In ganz Norwegen, Dänemark und Teilen Schwedens haben die Behörden deshalb ein Flugverbot erlassen. Wegen der gefährlichen Lava-Asche dürfen auch Rettungshelikopter und Ambulanzflugzeuge nicht mehr abheben. Diese kann nicht nur die Sicht der Piloten beeinträchtigen, sondern auch die Düsentriebwerke zerstören. Die Interkontinentalflüge über Island und Skandinavien werden derzeit über südliche Routen umgeleitet. In Norwegen und Schweden setzen die Bahnen Extrazüge ein.
Der britische Flugraum wird um 13 Uhr Schweizer Zeit komplett gesperrt. Fürs Erste gilt das Flugverbot bis 19 Uhr. Die schottischen und nordirischen Flughäfen schlossen zuerst heute Morgen. Dann folgte der Norden Englands mit Newcastle, Manchester, Liverpool. Anschließend machte auch Irland dicht. Um die britische Mittagszeit erreichte das Flugverbot den für ganz Europa neuralgischen Londoner Luftraum. Alle 5 Londoner Drehscheiben, Heathrow, Stansted, Gatwick, Luton und City, sind inzwischen stillgelegt. British Airways und Ryanair haben alle einheimischen Flüge innerhalb der Inselgruppe für den Rest des Tages abgesagt. Vorläufig gibt es noch keine Prognosen darüber, wann der normale Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Die Erfahrung lehrt indessen, dass derartige Unterbrechungen beträchtliche Spätfolgen haben, bis alle Maschinen wieder am fahrplanmäßigen Ort sind.
Deutschland war heute Morgen erst indirekt betroffen von der Vulkaneruption. Wegen der Aschewolke, die sich von Island aus südöstlich ausbreitet, fielen vereinzelt Flüge nach Norwegen aus, nach Großbritannien und über dem Nordatlantik kam es zu Verspätungen. Jetzt aber wird die Lage komplizierter. Die Lufthansa kündigte an, ab 12 Uhr würden Flüge nach Norwegen gestrichen. Zu empfindlicheren Störungen aber wird es im Verkehr nach Großbritannien kommen. Flüge nach Manchester und London Heathrow fallen aus. Heathrow allein fliegt die Lufthansa 30 Mal pro Tag an. Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol teilte vor einer halben Stunde mit, ab 14 Uhr beginne die Schließung des Luftraums über Teilen Deutschlands, über Belgien und den Niederlanden. Ein Sprecher der Fluggesellschaft SAS warnte, die Sperrungen könnten schlimmstenfalls mehrere Tage dauern.
Das waren Martin Durer, Martin Aliot und Bruno Kaufmann. Auch die Schweizer Flughäfen sind von den Einschränkungen im Luftverkehr betroffen. So hat die Fluggesellschaft Swiss ab heute Mittag alle Flüge Richtung Großbritannien und Norwegen abgesagt. Vor allem, dass die Flüge nach London ausfallen, sei ein großes Problem, sagt Swiss-Sprecher Jean-Claude Danzel.
Ja, es ist ein gröberes Problem. Die alleine Swiss hat pro Tag 25 Flüge von Basel, Genf und Zürich nach London. Aber es ist auch ein Problem für die Passagiere, die über London weiterfliegen. Aber das betrifft dann nicht Swiss.
Wer heute Nachmittag mit dem Flugzeug verreisen will, kann sich informieren auf unserer Website www.drs.ch. Keine Décharge für die UBS-Chefs fürs Jahr 2007. Was heißt der Entscheid der UBS-Generalversammlung von gestern? Das fragen sich heute viele. Kommt die frühere UBS-Führung um Marcel Ospel vor Gericht? Gibt es rechtliche Konsequenzen, so wie es einzelne Kleinaktionäre forderten? Eher nein, denn die Hürden dazu sind hoch. Das zeigt der Bericht von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Aktionäre haben gestern Nein gesagt und haben mit ihrem Nein dem UBS-Verwaltungsrat eine Ohrfeige ausgeteilt. Damit liegt der Ball nun beim Verwaltungsrat, sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern.
Weil tatsächlich jetzt die Frage ist, und die ist offen und die ist juristisch heikel, politisch heikel, was macht nun der Verwaltungsrat?
Die Anlagestiftung Ethos, die gestern zu den 53% der Aktionäre gehörten, die Nein gestimmt haben, also die Décharge für 2007 verweigert haben, hofft nun, dass der Verwaltungsrat der Bank die ehemalige UBS-Führung rund um Marcel Ospel jetzt einklagt. Doch der Verwaltungsrat der Bank hat bereits einmal eine solche zivilrechtliche Verantwortlichkeitsklage geprüft und sich dagegen entschieden. UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger.
Es hat keine Bank weltweit gegeben, die derart diese Dinge untersucht hat und wir sind nicht auf Verdachtsmomente gestoßen.
Und am Entscheid, nicht gegen Ospel und Co. zu klagen, ändere auch das gestrige Nein der Aktionäre zur Décharge 2007 nichts, ist Villiger überzeugt. Aber er werde das Thema noch einmal mit seinen Verwaltungsratskollegen diskutieren. Die Aktionärinnen und Aktionäre könnten das Zepter aber auch selber in die Hand nehmen, denn eine solche Zivilklage könnte theoretisch jeder einzelne Aktionär, jede einzelne Aktionärin einreichen. Doch die Sache hat einen Haken, sagt Wirtschaftsprofessor Kunz.
Ein Kleinaktionär wird nicht nur ein paar tausend Franken riskieren, was Gerichts- und Anwaltskosten anbelangt, sondern, blöde gesagt, einige Millionen.
Der Grund, ein Kleinaktionär müsste, um eine Zivilklage in Gang zu bringen, bringen, ein Depot hinterlegen. Dieses bemisst sich nicht nach dem Schaden, den der einzelne Aktionär mit seinen Aktien erlitten hat, sondern nach dem sogenannten Streitwert. Im Fall der UBS wären das wohl 50 Milliarden Franken, denn so viel hat die Bank im Zug der Krise abgeschrieben. Der Kleinaktionär müsste folglich einen Prozentsatz dieses Streitwerts hinterlegen, bevor ein Richter die UBS-Akte überhaupt in die Hand nehmen würde. Das wären rasch mal ein paar Millionen Franken. Peter V. Kunz ist deshalb überzeugt.
Solange die UBS nicht einen Großaktionär hat, der sagt, ich leiste mir das und ich gehe auf Tutti, wie das früher Herr Ebner bei der Vorgängerbank, Schweizerische Bankgesellschaft, gemacht hat, wird nichts passieren.
Trotz Nein zur Décharge 2007 gestern an der Generalversammlung sieht es also nicht danach aus, dass Marcel Ospel und der Rest der UBS-Führung von damals, von Aktionären oder der Bank selber vor ein Gericht gezogen werden.
Er vertritt seinen buchstabengetreuen, ja fundamentalistischen Islam und sorgt in letzter Zeit für negative Schlagzeilen. Der Islamische Zentralrat Schweiz. Zwei junge Schweizer Konvertiten führen die Organisation. Etablierte muslimische Vereinigungen reagieren nervös auf die konservative Bewegung in der muslimischen Glaubensgemeinschaft. Und auch der Bund ist so beunruhigt, dass er aktiv wird. Dominik Meyer.
Nicolas Blanchon und Qasim Illi, zwei junge Schweizer Konvertiten, stehen an der Spitze des Islamischen Zentralrats. Sie fallen allein schon durch ihr Auftreten mit Vollbart und traditioneller islamischer Kleidung auf. Und da sind die Kontakte zum umstrittenen deutschen Konvertiten Pierre Vogel, einem Prediger mit fanatischen Zügen, der vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet wird. Es gibt zudem Anschuldigungen. Nicolas Blanchon soll gemäß Medienberichten seine Hände im Spiel gehabt haben, als sich vor 5 Jahren ein junger Bieler Kurde radikalisierte. Der Mann reiste nach Ägypten, offenbar an eine Koranschule. Nach einem Jahr kehrte er zurück, verstört und psychisch krank. Blanchon bestreitet, dass er hier eine Rolle spielte. Klar ist, Nicolas Blanchon und Qasim Illi vertreten einen buchstabengetreuen Islam. Ihr Gesellschafts- und Frauenbild ist erzkonservativ, ihr Weltbild schwarz-weiß. Das beunruhigt das Bundesamt für Migration, das sich auch mit der Integration von Muslimen in der Schweiz beschäftigt. Der Islamische Zentralrat sei keine akute Gefahr, sagt Vizedirektor Mario Gattiger. Doch manche seiner Positionen könnten verfassungsrechtlich problematisch sein.
Ich denke etwa an die Gleichbehandlung der Geschlechter, an das Verhältnis von Mann und Frau. In diesen Bereichen stellen wir doch erhebliche Unterschiede fest zwischen dem Anspruch, den die Verfassung hier durch die Grundwerte vorgibt, und demjenigen, was hier verbreitet wird.
Deutliche Worte, die den Berner Islamwissenschaftler Reinhard Schulze überraschen.
Es ist eine Provokation, die sicherlich dazu dienen kann, auch eine Klärung der Diskussion herbeizuführen.
Für Schulze ist der Zentralrat im Moment eher ungefährlich. Er kennt Qasim Illi und Nicolas Blanchon persönlich, sie studieren bei ihm. Tatsächlich sprechen sich die beiden öffentlich stets zum Beispiel gegen Prügelstrafen und gegen jegliche Gewalt aus. Dass dennoch diffuse Ängste bleiben, versteht Islamwissenschaftler Schulze.
Es gibt keine Belege, aber wenn beispielsweise besagt wird, dass Frauen entsprechend bestimmter Regeln, die die Vertreter des Zentralrats aus den religiösen Schriften ableiten, in eine, wir würden sagen, untergeordnete Rolle gedrängt werden, dann ist das ein Problem, das in den Gemeinschaften entsteht, vor allen Dingen dann, wenn die Frauen diese Freiwilligkeit nicht haben.
Schulze wünscht sich nun eine Debatte unter den Schweizer Muslimen. Im Moment aber läuft eher ein Machtkampf an. Die Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz wirft dem Zentralrat Extremismus vor und Präsident Hisham Maizar appelliert an alle Imame, sie sollten den Zentralrat daran hindern, bei ihnen Mitglieder zu rekrutieren.
Der Imam könnte ihnen sagen, ich schätze es nicht, wenn ihr jetzt mal die Moschee hier bei uns als eine Plattform verwendet, das ist eine Gebetsstätte, da möchten wir immer die ausgewogene Meinung haben, aber nicht extremistische Haltungen.
Auch der Bund handelt. Das Bundesamt für Migration habe den Islamischen Zentralrat zu einem Gespräch eingeladen, sagt Vizedirektor Mario Gattiger. Den Termin und das Ziel des Treffens verrät er nicht.
Wir möchten jetzt dieses Treffen abwarten und nicht bereits jetzt in den Medien vorgreifen.
Qasim Illi vom Zentralrat freut sich auf das Gespräch. Das werde die Gelegenheit sein, zu zeigen, dass seine Organisation keine Gefahr darstelle, sagte er auf Anfrage. Klar ist, mit der Einladung nach Bern gewinnt der Islamische Zentralrat an Bekanntheit. Nach knapp einem halben Jahr hat die umstrittene Organisation bereits 1000 Mitglieder gewonnen.
Die großen Zürcher Medienhäuser Tamedia und NZZ stecken in Zürich und der Ostschweiz die Medienlandschaft neu ab. Die Zürichsee Zeitung und zwei weitere Zürcher Landzeitungen wechseln aus dem Umfeld der NZZ zu Tamedia, dem Mutterhaus des Tagesanzeigers. Die Thurgauer Zeitung andererseits wechselt umgekehrt zur NZZ. Bei mir im Studio ist jetzt Philipp Erath. Was soll diese Rochade? Es ist ja fast wie ein Zeitungsmonopoly.
Seit Jahren gibt es ja einen Kampf um diese Zürcher Landzeitungen. Es sind drei. Diese sind auf dem Zürcher Land in den Gemeinden gut vertreten, erfolgreich mit Leser und Inseraten. Die sind also sehr attraktiv. Währenddem hat der Tagesanzeiger Mühe, auf dem Zürcher Land Fuß zu fassen. Eigene Anstrengungen hat er gemacht mit zusätzlichen Redaktionen. Das hat aber alles nichts gebracht. Und auch die NZZ war immer interessiert an diesen Landzeitungen, hatte ja sogar eine Beteiligung daran. Nun ist es aber so, dass die Besitzerfamilie diese Landzeitungen verkauft hat an die Tamedia. Das heißt, die Tamedia ist die große Siegerin.
Obwohl Tamedia die große Siegerin ist, hat sie etwas abgeben müssen, die Thurgauer Zeitung. Wie schwer wiegt dieser Verlust?
In den Augen von Tamedia offensichtlich nicht so schwer. Tamedia schätzt die Zürcher Landzeitungen bezüglich Anzeigen und Leser wertvoller ein als die Thurgauer Zeitung. Und zudem, das muss man auch sehen, hätte natürlich die NZZ-Gruppe ihre Beteiligung an den Landzeitungen gar nie abgetreten, hätte sie nicht im Gegenzug die Thurgauer Zeitung bekommen.
Was bedeutet nun diese ganze Zeitungsrochade für die Mitarbeiter und die Leserschaft?
Diese Neuordnung, die steht sicher unter dem Überbegriff Konzentration, Medienkonzentration. Also in Zürich besitzt die Tamedia nun zwei regionale Redaktionen. Tamedia sagt zwar, man wolle an den drei Landzeitungen festhalten, doch eben auch nur, solange diese finanziell erfolgreich seien. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass grundsätzlich ein Druck auf diese Redaktion entsteht, ein Druck zusammenzuarbeiten, vielleicht einmal gar sie zusammenzulegen. Das dann mit der Konsequenz, dass Stellen bei den Regionaljournalisten wegfallen. Und für die Leser bedeutet das, es ist unklar, wie lange sich Tagesanzeiger und Landzeitungen noch groß unterscheiden werden. Und im Thurgau passiert eigentlich etwa das genau Gleiche. Die NZZ, die besitzt ja nun im Thurgau mit dem St. Galler Tagblatt und mit der Thurgauer Zeitung gleich zwei Zeitungen. Beide haben eine große Regionalredaktion. Dort gibt es jetzt auch eine Konzentration. Es wurde heute Morgen bei einer Mitarbeiterinformation auch gesagt, dass Stellen wegfallen werden und dass die beiden Zeitungen verschmolzen werden. Also in der Ostschweiz eigentlich eher weniger Meinungsvielfalt, weniger Zeitungsvielfalt und vor allem auch weniger Stellen für Journalisten.
Das waren Informationen von Philipp Erath. Syrien sei dabei, die islamistische Hezbollah im Südlibanon in großem Stil aufzurüsten. Das melden kuwaitische, israelische und amerikanische Medien im Chor. Unter dem Kriegsmaterial habe es auch Boden-Boden-Raketen des Typs Scud, also solche, die fast jeden Ort in Israel erreichen könnten. Die USA zeigen sich beunruhigt und warnen Syrien und die Hisbollah. Irin Meyer in Beirut.
Zuerst schwiegen beide. Jetzt hat Syrien die Nachricht dementiert. Die Hisbollah dagegen fordert Israel und die USA geradewegs heraus. Legt eure Satellitenbilder vor, um die Behauptung zu beweisen, verlangt die islamistische Organisation im Libanon. Eingeschüchtert klingt anders und wäre auch eine Überraschung. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist es nur recht, wenn Erzfeind Israel und die USA glauben, seine Organisation verfüge über die Boden-Boden-Raketen des Typs Scud mit einer Reichweite von mehreren hundert Kilometern und Gefechtsköpfen mit bis zu einer Tonne Sprengstoff. Denn damit könnte die Hisbollah fast jeden Ort in Israel treffen. Ganz anders als noch im Krieg von 2006, als sie ihre Katyusha-Raketen 40 Kilometer weit schießen konnte und damit die israelische Stadt Haifa erreichte. Dass es möglich, ja vielleicht wahrscheinlich ist, dass die Hisbollah heute im Besitz von weit entwickelten Scud-Raketen ist, deutet Nasrallah selber in jeder seiner Reden ziemlich konkret an.
Die Waffenlager der Hisbollah seien heute besser gefüllt als 2006, sagt er regelmäßig. Und diese Waffen erreichten ohne weiteres Tel Aviv, mehr noch ganz Israel. Auch internationale Experten sind sich einig, dass die Islamistenorganisation stark aufgerüstet hat, trotz UNO-Resolutionen, die ihre Entwaffnung fordern, und trotz UNIFIL-Truppe im Südlibanon. Ein offenes Geheimnis ist auch, dass der Iran der bedeutendste Waffenlieferant ist für die Hisbollah, und wahrscheinlich betreibt auch Syrien dieses Geschäft nach wie vor, trotz aller Dementis. Obwohl dies, zumindest vordergründig, nicht zur neuen syrischen Außenpolitik passt, die sich gegenüber Europa und den USA öffnet. So kommt heute auch eine entsprechend besorgte Reaktion aus Washington. Das Regime in Damaskus, ob zu Recht oder zu Unrecht der Waffenlieferung an die Hisbollah beschuldigt, wird dies einkalkuliert haben. Es wird einerseits die Nachricht als israelische Propaganda ab, andererseits pflegt der syrische Präsident Assad auch unter den Augen von US-Präsident Obama seine engen Beziehungen zum Iran und zur Hisbollah weiter. Dass er sich so leicht aus der Teheraner Umarmung lösen würde, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Die Dinge sind aber auch vor dem Hintergrund des geplanten amerikanischen Abzugs aus dem Irak zu sehen. Dort ringen die Staaten der Region um Einfluss: Iran, Syrien und Saudi-Arabien. In diesem Kräftemessen ist die bewaffnete Hisbollah ein wichtiger Faktor. Sie ist in der Region zu einer starken militärischen Kraft geworden und sie wird immer mehr institutionalisiert. Sie erreicht quasi Armeestatus. Auch weil unter der gegenwärtigen israelischen Politik frühere Hisbollah-Gegner umschwenken und die Hisbollah als einzige Kraft in der Region sehen, die Israel standhalten kann. Im Libanon zum Beispiel stehen heute der Präsident und die Mehrheit der Regierung hinter der Hisbollah und ignorieren jeden Entwaffnungsversuch. Keine Chance angesichts der Bedrohung, die Israel darstelle, sagen sie. Was die amerikanische Regierung heute zu einer deutlichen Warnung Richtung Beirut veranlasst.
300.000 Haitianerinnen und Haitianer haben beim Beben von Anfang Jahr ihr Leben verloren. Weitere 300.000 wurden verletzt. Über 1 Million Menschen hat kein Haus mehr. Dass diesen Obdachlosen bald geholfen wird, ist aber kaum zu erwarten. Dabei wäre Hilfe dringend nötig, denn auf Haiti beginnt bald die Jahreszeit mit viel Regen und Wirbelstürmen. Aus Port-au-Prince die Reportage von Daniel Voll.
Wenn Martin Weyersmüller vom Schweizer Koordinationsbüro der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit den Alltag in Port-au-Prince beobachten will, dann genügt ein Blick durchs Fenster im Sitzungszimmer hinaus auf die Place Saint-Pierre. Dort befindet sich eines der über 400 Flüchtlingscamps, die in der Nacht nach dem Erdbeben entstanden sind. Über 1000 Menschen in provisorischen Unterkünften, die sie aus Decken und Kunststoffplanen errichtet haben. Ein Provisorium, das immer stärker dauerhafte Züge annimmt, wie Martin Weyersmüller sieht.
Das Leben ist wieder ein Stück weit zurückgekehrt in eine Normalität, die schon beinahe ein bisschen erschreckend ist. Auf diesem Platz haben sich provisorische Coiffeursalons gebildet oder kleine Restaurants. Also in einer tragischen Situation haben sich die Haitianer und Haitianerinnen an die Situation adaptiert. Aber die kann ja keine Lösung sein. Und die Leute können nicht auf diesen Plätzen jetzt spontan leben seit 3 Monaten, können sie nicht bleiben. Sie müssen die Möglichkeit erhalten, zurückzukehren und wieder ein Heim zu haben, wieder ein Haus zu haben.
Doch von diesem Ziel sind über 1 Million Menschen in der Region um Port-au-Prince weit entfernt. Zum Beispiel im Camp von Jacquet-Diville, wo sich über 700 Menschen aus dem Quartier eingerichtet haben. Chetro Louis vom Komitee des Camps führt die Besucher durch die Unterkünfte. Provisorische Zelte aus farbigen Kunststoffdecken, die mit Schnüren festgezort sind, unterteilt in kleine Räume von vielleicht 2x3 Metern oder weniger. Räume, die für eine ganze Familie genügen müssen. Das Camp von Jacquet-Diville ist über das ganze Quartier verstreut. Die Unterkünfte stehen in Gärten, in Hinterhöfen oder auch am Straßenrand. Das Schwierigste seien die Gewitter, die seit Beginn der Regenzeit regelmäßig niedergehen und die Unterkünfte unter Wasser setzen, sagt einer der Bewohner. Die Menschen wollen in der Umgebung ihrer Häuser bleiben und richten sich auf Dauer ein. Seit Anfang der Woche ist auch die Quartierschule wieder in Betrieb, teilweise wenigstens. Und die Lehrerin hat die Kinder gleich am ersten Schultag vorsorglich informiert, wie sie sich bei einem neuen Erdbeben verhalten müssen.
Nous avons parlé aux enfants comment et prendre des précautions au moment de tremblement de terre. Des précautions à prendre.
Denn in diesem Fall, dies wissen die Menschen in Jacquet-Tibilas Erfahrung, werden sie sich ganz auf sich selber verlassen müssen. Dafür sorgt im Camp das Komitee 9 junge Frauen und Männer zwischen 20 und 30 Jahren, die zusammen die Verantwortung für den Betrieb übernommen haben. Auch für die Sicherheit, wie Chetro Louis sagt, wobei er weniger mit Konflikten innerhalb des Camps rechnet. Denn die Familien würden sich gegenseitig kontrollieren. Und wenn es zu Konflikten komme, dann wäre dies durch die Campversammlung geregelt, wo jede Unterkunft durch einen Abgeordneten vertreten sei. Das größere Problem wären Überfälle von außerhalb. Doch hier habe man eine Strategie entwickelt, wie man sich wehren könne. Dass die nationale Polizei Haitis in einem solchen Fall eine Hilfe wäre, damit rechnet das Komitee nicht, wie Koordinator Zachary Louis sagt. Aber sie wollten den Leuten auch beweisen, dass sie als Junge auch ohne Erfahrung viel bewegen könnten. Und schließlich wollten sie auch den Politikern zeigen, dass die Jungen eine Kraft im Lande seien, mit der man rechnen müsse.
Die Reportage von Daniel Voll aus Haitis Hauptstadt Port-au-Prince.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.